den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Dolchstoßlegende, der gemäß wahlweise Linke, Demokraten und oder Juden Schuld an der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg gewesen seien, zählte zu den wirkmächtigsten rechten Verschwörungstheorien der Weimarer Republik. Im Herbst 1925 wurde um sie in München sogar ein Prozess geführt. Martin Gruber, Chefredakteur der Münchner Post, hatte die süddeutschen Monatshefte wegen der Verbreitung der Dolchstoßlegende der Geschichtsverfälschung bezichtigt, woraufhin deren Herausgeber Paul Nikolaus Grossmann Gruber verklagte. Prominente Personen der Zeitgeschichte wurden in den Zeugenstand gebeten, unter ihnen etwa der ehemalige Reichskanzler Philipp Scheidemann, von dessen Vernehmung in seiner Ausgabe vom 31. Oktober auch der Hamburger Anzeiger berichtete. Es liest Frank Riede.
Scheidemann als Zeuge im Dolchstoßprozess. Nach einigen unwesentlichen Zeugenaussagen bekundet im Kossmann-Prozess Oberbürgermeister Scheidemann als Zeuge, unwahr sei es, dass Deutschland allein die Schuld am Kriegsausbruch habe. Unser Schuldanteil falle zurück auf diejenigen, die vor dem Kriege genau dieselbe törichte nationalistische Politik verfolgt hätten, die sie jetzt nach dem Kriege fortsetzen. Er verstehe nicht, dass diese Kreise Millionen von Deutschen als Verräter und Dolchstößer bezeichnen. Das sei erbärmlich und dumm. Wie solle da das Ausland Respekt vor uns haben? Der Zeuge widerlegte weiter die Legende vom Waffenstillstand, den Erzberger nur auf Befehl Hindenburgs unterzeichnet habe. Erzberger habe damals an Hindenburg die Frage gerichtet: Wissen Sie, was unterzeichnet werden soll? Hindenburg habe geantwortet: Ja, ich weiß es. Sehen Sie zu, dass Sie Milderungen durchsetzen können, aber wenn Sie nichts durchsetzen können, unterzeichnen Sie doch. Als Scheidemann sich dann gegen die Nachkriegspolitik der Nationalisten von Genua bis Locarno wandte, protestierte der Anwalt des Klägers, Graf Pestalozza, weil es sich um ein förmliches Plädoyer handele. Der Gegenanwalt Dr. Hirschberg berief sich demgegenüber darauf, dass es auch die Zeugen der Gegenpartei nicht anders gehalten hätten. Scheidemann umschrieb sodann die Politik seiner Partei, derer sich auch Hindenburg und Gröner im entscheidenden Augenblick bedienten, als die der geraden Linie mit dem Ziel der Landesverteidigung, aber auch des Verständigungsfriedens. Die Stimmung des Volkes sei während des Krieges unter anderem auch durch die kapitalistischen und dynastischen Forderungen verdorben worden. Weiter erörterte der Zeuge die drei Friedensaktionen, nämlich die Stockholmer Konferenz, die deutsche Friedensresolution von 1917 und den päpstlichen Vermittlungsversuch. Dabei ging er sehr scharf mit dem Reichskanzler Michaelis ins Gericht, der die Sozialdemokratische Partei wiederholt hereingelegt und die Friedensverhandlungen verhindert hatte. Michaelis habe die päpstliche Vermittlung dilatorisch behandelt, um die Schuld an ihrem eventuellen Scheitern auf den Gegner abzuwälzen. Je schlechter die Lage des Heeres wurde, desto größer wurden die Eroberungspläne der Nationalisten, so dass sich die Soldaten fragten: Sind wir hinausgeschickt worden, um unser Vaterland zu verteidigen oder um Frankreich bis Calais zu erobern? Reichskanzler von Bethmann-Hollweg habe unter vier Augen zugestanden, dass er diese Forderungen für Wahnsinn halte. Er habe nicht den Mut gefunden, in offener Reichstagssitzung diese Leute abzuschütteln. In diesem Sinne habe Kühlmann am 22. September telegrafiert, dass aus der deutschen Friedensbereitschaft keineswegs auf eine deutsche Friedensnotwendigkeit geschlossen werden dürfe. Dabei sei uns das Wasser am Halse gestanden. In dieser wie in anderen Fragen habe die Reichsregierung auch den Reichstag belogen. Zu dem Plan der Flottenleitung, im letzten Augenblick noch einen Flottenvorstoß gegen England zu unternehmen, stellte Scheidemann fest, dass ihm seinerzeit von Kapitän Scheibe versichert worden sei, ein solcher Vorstoß sei nicht geplant. Diese Versicherung sei nunmehr als objektiv unwahr erwiesen. Die Flottenmeuterei ist nach Ansicht auch dieses Zeugen nicht entstanden, weil die Flotte meuterte, sondern weil die Flottenleitung gegen die Reichsregierung meuterte, an die damals Hindenburgs und Ludendorffs Friedensforderung gekommen war. eingehen, verbreitete sich der Zeuge alsdann über die Vorgänge im Volke, die Aushungerung und Ausplünderung durch gewisse Industriekreise. Das Dolchstoßmärchen sei das schleichende Gift, an dem Deutschland kranke. In Wahrheit sei Deutschland zusammengebrochen, weil in der schlimmsten Zeit seine Führung militärisch und politisch versagt habe. Im weiteren Verlauf berichtete Scheidemann über die Einsetzung der neuen Regierung im November 1918. Es sei das eine merkwürdige Art von Revolution gewesen, in der die letzte verfassungsmäßige Gewalt die Sozialdemokratie gebeten habe, den Laden zu übernehmen. Er stehe auf dem Standpunkt, dass Deutschland keine Revolution gehabt habe. Wäre es eine gewesen, dann hätten nach russischem Muster die Zeitungen verboten und die Nationalisten gehängt werden müssen, wobei es allerdings um den Strick zu schade gewesen wäre. Die Sozialdemokratie habe für ihre Haltung nur Undank geerntet. Wenn Ebert, Landsberg und Scheidemann nicht standgehalten hätten, dann säßen heute Liebknecht und seine russischen Freunde in Berlin und Deutschland wäre eine Provinz des bolschewistischen Russlands. Die Sozialdemokratie habe die Revolution weder vorbereitet noch gewollt, sondern sei der Liquidator eines bankrotten Systems gewesen. Die Lage der sozialdemokratischen Führer sei damals außerordentlich gefährlich gewesen. Wenn sie sich auf der Straße hätten sehen lassen, dann hätte man sie totgeschlagen. Das tapfere Bürgertum habe sich erst wieder aus seinen Mausellöchern hervorgewagt, als auf Betreiben der Mehrheitssozialisten die Nationalversammlung einberufen worden war. Ein besonders trauriges Kapitel stellte die Erörterung der Abdankungsfrage im Kabinett dar. Mit juristischen Spitzfindigkeiten habe man die Frage der Nachfolgerschaft des Kaisers lösen wollen. Der Zeuge habe den Standpunkt vertreten, man müsse der Katze den Schwanz mit einem Hieb abhacken. Der Kläger Professor Kossmann stellte wiederholt fest, dass die süddeutschen Monatshefte ihre Vorwürfe immer nur gegen die unabhängige Sozialdemokratie gerichtet hätten, nicht aber gegen die Mehrheitssozialdemokratie, gegen die sich vom vaterländischen Standpunkt aus grundsätzliche Vorwürfe nicht erheben ließen. Rechtsanwalt Dr. Hirschberg verlas gegenteilige Berichte aus den Dolchstoßheften. Scheidemann bemerkte dazu, die Mehrheitssozialdemokratie habe das Verhalten der Unabhängigen in der Frage der Kriegskredite für schädlich gehalten, ohne ihr aber daraus den Vorwurf des Landesverrats zu machen, weil lediglich die theoretische Spekulation der Unabhängigen falsch gewesen sei, dass auch die Sozialisten des Auslandes die Kriegskredite verweigern würden. Auf die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, die Abdankungsfrage bis nach Erledigung des Waffenstillstandes zu verabschieden, erwiderte der Zeuge Scheidemann, dass in solchen Augenblicken, wo das ganze Volk schon in Bewegung sei, eine Hinausschiebung nicht mehr möglich sei. Es sei ganz ausgeschlossen gewesen, den Kaiser auch nur einige Tage zu halten. Als weiterer Zeuge wurde der Bibliotheksdirektor des Preußischen Landtages, Dr. Timme, vernommen, der in zwei Artikeln der Süddeutschen Monatshefte 1915 für die Gleichberechtigung der Sozialdemokratie eingetreten ist. Dadurch sei er in nähere Beziehungen zu dem Führer der freien Gewerkschaften Legin getreten, mit dem zusammen er auch ein Buch im Sinne einer deutschen Volksgemeinschaft herausgegeben habe. In Gesprächen mit sozialdemokratischen Führern hatte der Zeuge stets den Eindruck, dass sie den Gedanken der Landesverteidigung jederzeit hochhielten. Natürlich habe die Sozialdemokratie auch innere Hemmungen zu überwinden gehabt, besonders wegen der Befürchtung, dass der Krieg Annexionszwecken dienen soll. Unter den sozialistischen Führern habe das Telegramm über die verzweifelte Lage an der Westfront im Oktober 1918 große Trauer hervorgerufen. Konrad Hänisch seien die Tränen heruntergelaufen. Der Zeuge könne der Sozialdemokratie nur ein ehrendes Zeugnis ausstellen. Weiter verbreitete sich der Zeuge Dr. Timme über den Gegensatz zwischen Bethmann-Hollweg und Tirpitz. Außerordentlich schädlich sei die Tätigkeit der von Tirpitz gegründeten Vaterlandspartei gewesen, die alle anderen nicht auf ihrem Standpunkt stehenden Parteien informiert habe. In einer Denkschrift bayerischer Persönlichkeiten vom August 1916 habe man den König von Bayern veranlassen wollen, dass Bayern gegen die Reichsleitung für Tirpitz Stellung nehme. Der Zeuge schloss seine Aussage mit der Versicherung, dass seiner Überzeugung nach die Dolchstoßnummern der Süddeutschen Monatshefte ein Dolchstoß gegen die deutsche Volksgemeinschaft seien, wie er nicht schlimmer gedacht werden könne.
Da kann ich ihm, dem Kläger Paul Kossmann, nicht helfen. Sie, die Behauptung von der Schuld der Sozialisten, ist eine Geschichtsfälschung umso schlimmerer Art, als sie gleichzeitig eine Volksvergiftung darstellt. Den Sieg des Verteidigungskrieges wollten alle, mit Einschluss der Mehrheits- und der unabhängigen Sozialisten. aber nicht den des wahnsinnigen, wahnwitzigen Eroberungskrieges. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.